Hallihallo, Hallöle. Heute ist wieder Beyond Page-Tag und wir haben verdammt gute Themen mitgebracht. Wenig AI diesmal, Markus, ne?
Genau, wenig AI. Dafür habe ich mich dreimal aufgeregt.
Ja, und wie? Er hat sich also Choleriker vor dem Herrn über irgendwelche Kekse oder Cookie-Dingsens-Bumsens. Der Bauer hat nochmal einen Weg gefunden bei uns in die ins Housekeeping.
Genau, und wir haben eine bahnbrechende Google Analytics-Alternative für euch. Seid gespannt.
Ja, und ganz viele Einsatzzwecke für den Transfer von Google Analytics 4 Daten in BigQuery rein da. Bis gleich.
Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zur 151. Folge Beyond PageViews, deinem Lieblings-Analytics-Podcast. Hier sind wieder Michael und
Markus. Hallo zusammen.
Hallo. Wir haben heute nicht so viel gesammelt, gefunden, aber wir sind uns sicher, dass wir das die Zeit füllen werden, oder Markus?
Ja, wir haben uns wie immer vorgenommen, also wir haben vorher wie immer gesagt, das könnte eine kurze Folge werden, geklappt hat es noch nie. Wir werden sehen, was am Ende dabei rauskommt. Aber starten wir noch einfach gleich ins Housekeeping rein.
Genau, und zwar habe ich beim letzten Mal der Bauer erwähnt, einer Website von vor einem Vierteljahrhundert. Und ich war tatsächlich nicht der einzige Markus, sondern Bernhard hat mir geschrieben, dass auch er diese Seite noch kannte und auch bei ihm hat sozusagen mietfrei diese Information seitdem in seinem Kopf gelebt. Darum, ich bin nicht der Einzige. Bernhard, Grüße von hier aus.
Ja, ist das zweite Mal diese Woche, dass ich was davon höre, dass etwas mietfrei in einem Kopf lebt. Ich kannte die Formulierung eigentlich gar nicht.
Okay, ich glaube, das ist viel, viel auf TikTok und so gewesen. Als ich damals noch geschaut habe, TikTok, gibt es immer noch, glaube ich.
Ja, ich habe jetzt gelesen, dass Luke Littler das Gleiche von sich behauptet hat, wenn es um den Kopf von Martin Schindler geht. Aber das ist eine ganz andere Baustelle.
Wer?
Darts. Es geht um Darts.
Ach so, Darts. Das ist mit den Pfeilen, ne?
Das ist das mit den Pfeilen, genau.
Muss.
Ja, das ist das mit den Pfeilen.
Sehr gut. Okay, aber dann springen wir direkt in den Check-in, unseren fachlichen Check-in ein und dir ist was aufgefallen, beziehungsweise du hast da keine richtige Lust mehr drauf. Worum geht's?
Na, ich hatte auch verstärktes Aufkommen von kopierten Dingen aus ChatGPT, teilweise sogar als Screenshot, was es nicht besser macht, sondern eigentlich eher schlimmer, wo es dann hieß, ja, aber hier, weiß ich nicht, hier die... Ich habe ja mal eine Meinung eingeholt und da steht ja was ganz anderes und was stimmt denn jetzt? Und ich weiß nicht, ob das nur mir passiert oder anderen auch. Also kriegst du auch in letzter Zeit häufiger irgendwie, musstest du schon mal Stellung nehmen zu irgendwelchen anderen konträren Meinungen, die ChatGPT geäußert hat oder wenn es um Tracking-Setups geht oder sonstige Geschichten. Also ich hatte jetzt tatsächlich mehrere Fälle und diese Woche waren es so zwei, wo ich echt gedacht habe, Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Es kostet euer Geld, dass ich da jetzt eine Mail schreiben muss und diesen ganzen Blödsinn. Beim ersten hatte ich dann noch so geschrieben, so wir können das irgendwie im Detail machen, aber im Prinzip ist das alles Quatsch. So. Beim zweiten fühlte ich mich bemüßigt, auf die einzelnen Punkte tatsächlich auch gleich einzugehen. Das verbrennt doch einfach nur noch mehr Zeit, oder?
Mhm. Und dazu passend kann ich den Vortrag empfehlen, der heißt Analytics zwischen Algo und Ahnungslosigkeit, wie KI die Webanalyse, Klammer auf, nicht, Klammer zu, ersetzt. Das ist meine Antwort auf dieses Problem, dass plötzlich alle meinen, man könnte ChatGPT fragen und Fragen zu Analytics, Google Analytics etc. fragen. Mein Vortrag auf dem SEO Day nächste Woche, Markus. Genau zu dem Thema ist der. Genau darum geht es.
Dass ich dabei bin. Heute Ticket geschossen. Ich bin Zielgruppe. Ich werde dabei sein.
Sehr gut. Genau. Das ist nämlich genau das Thema. Mich nervt das auch manchmal, aber ich kann es auch verstehen, dass weil es ist ja oft richtig. Oft. Aber nicht oft genug.
Also die Sachen, die mir geschickt wurden, waren jetzt auf jeden Fall so weit entfernt von richtig oder hilfreich. Na, egal. Gut, das dazu. Ja. Ich wollte das eigentlich nochmal so in die Allgemeinheit aber auch dazu, gefragt haben, also nicht nur dich.
Ja, aber manchmal sind die Sachen auch richtig gut, die geantwortet werden von der KI. Ich hatte jetzt zum Beispiel, heute habe ich mal gefragt, wo sind eigentlich so für Direct Traffic die Grenzen von den, wie viel Prozent darf es sein, sollte es nicht sein, wann ist es eine Warnung wert, wann ist es ein Fehler wert und so. Und dann kam da auch tatsächlich von Perplexity in diesem Fall eine richtig gute Antwort. Richtig.
Die dann
gute
wäre?
Antwort. Ab 15% okay. Und ab 30% auf jeden Fall ein Fehler.
Ja.
Was?
Es ging noch um Direct Traffic, oder nicht?
Ja, und ja. Was war dann? Was
ich sag, oder du bist Apple.
Nee, auch die haben nicht so viel Direct Traffic, Markus, nein.
Ja,
weil du wirst ja irgendwann noch eine E-Mail geklickt haben, wirst ja irgendwas gemacht haben, aber auf jeden Fall habe ich dann bei den Quellen geguckt bei Perplexity und die Antwort war so gut, weil es war ein Beitrag von mir, der als Quelle hergezogen wurde.
Deswegen fandst du die Antwort so gut.
Ich finde ja gut, die Antwort, die war dann sehr ähnlich dem, was die von meiner Website gefunden hat. Ja. Aber ich glaube auch, Apple hat keine 30% Direct Traffic. Weil du kommst ja immer von irgendwo her. Und das heißt ja, Kampagne heißt auch in den letzten 6 Monaten, warst du ja irgendwann noch von irgendwo her gekommen. Und sei es nur irgendeine E-Mail gewesen. Oder irgendein Referral von irgendwas. Von daher ist das sehr schwer, über 30% hinzubekommen, Direct Traffic.
Ich habe es auch noch nicht gesehen. Also nicht da, wo die Sachen funktioniert haben. Ne? Also einen hohen Direct-Treffer kriegst du sofort hin, wenn du wieder so ein Cookie-Banner hast, was dann die Seite komplett neu lädt und so. Mhm. Das kann natürlich
oder erst sein. Auf der zweiten Seite erstmal nur überhaupt was messen.
Ja, ja, genau. Ne? Ja.
Das.
Was haben wir denn noch? Ein Check-in. Wir haben, genau, da habe ich was reingeholt. Ja, ich habe ja bisher mich mit Kostendatenimport und überhaupt mit Datenimporten noch nicht wirklich großartig auseinandergesetzt, außer ein paar Sachen auszuprobieren, wenn es um Google Analytics geht. Und bisher war ich auch immer der Meinung, ja, brauche ich das jetzt wirklich oder brauche ich das nicht? Wenn ich mir jetzt aber überlege, dass es immer einfacher wird, offensichtlich Kostendaten auch jenseits von Google Ads da reinzuholen, wie zum Beispiel jetzt von Meta, Pinterest, TikTok, da sind jetzt neue Importquellen angelegt worden, wo ich, so wäre dann meine Erwartungshaltung, mit wenigen Klicks dafür sorgen kann, dass dieser Kram dann irgendwie auch funktioniert und regelmäßig abgeholt wird. Dann ergibt das ja vielleicht tatsächlich sogar einen Sinn. Und wenn es nur darum geht, diese Zahlen, die man dann über die API eigentlich auch beziehen können müsste, in ein rudimentäres Reporting, in einem Dashboard oder sowas reinzuziehen, das ist jetzt so der Anwendungsfall, den wir hatten. Da haben wir uns gefragt, ob wir die paar Daten, die wir aus Meta brauchen, nicht so genauso gut über Google Analytics beziehen, statt noch einen Meta-Connector da reinzunehmen. Und in dem Zusammenhang bin ich über einen LinkedIn-Post von Timo Aden gestoßen, wo er ankündigt, dass vielleicht dieses Feature demnächst auch immer sinnvoller wird, weil es Ankündigungen von ihm von neuen Funktionen in Google Analytics gibt, die genau da eigentlich auch einhaken würden. Warst du da auch drüber gestolpert oder?
Nee.
Nö. Ja, aber da geht es darum, dass man einen Projections Report zum Beispiel bekommt, wo es bei verschiedenen Marketingkanälen eben auch um Spend und Umsatz pro Kanal, also Spend und Umsatz pro Kanal wahrscheinlich in Kombination geht. Und um dann diese ganzen Spend-Daten da reinzukriegen, brauche ich am Ende des Tages dann wahrscheinlich den Kostendaten-Import. Und genauso gut soll es auch einen Szenario-Planner geben, der mir am Ende des Tages sagt, wahrscheinlich, in welchen Kanal ich mein Geld am besten reinballern sollte.
Google Ads,
nicht,
oder?
Dass da immer Google Ads rauskommt, aber so. Also das sind die Dinge, die man vielleicht miteinander verknüpfen sollte. Also es gibt immer mehr Möglichkeiten, Daten zu importieren. Es wird immer einfacher gemacht und es kommen wahrscheinlich dann demnächst auch Funktionen auf uns zu, die genau auf diesen Informationen aufsetzen, die ich dann eben auch nur habe, wenn ich einen Kostendatenimport nutze. So, also den Link zu dem zum LinkedIn-Post von Timo ist dann auch mit in den Shownotes.
Der ist gut. Aber ich glaube, keine Hack-Die. Ich glaube, 24 Monate ging das zurück, oder? Das Importieren von Facebook, glaube ich,
hatte
ich
irgendwie gelesen. Oh, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass da auch irgendwas rückwirkend geht. Ich weiß auch nicht, was bei allen Quellen geht. Keine Ahnung, ganz ehrlich.
Es wird versucht, mindestens 24 Monate mit bisherigen Meta-Anzeigendaten zu importieren.
Ja.
Ja, also ordentlich was. Okay, dazu das. Also wer die Kosten dann importiert, können wir demnächst mal mehr ausprobieren, wenn wir Lust haben, ob das was bringt, ob das tatsächlich Insights bringt. Auf jeden Fall besser, als alles in seinen getrennten Silos zu haben und nicht zusammenzuzählen, die Zahlen, weil 1 und 1 ergibt nicht immer 2, manchmal auch nur 1 bei den Conversions. So, und dann kommt noch ein Link-Tipp von mir. Ich habe selber noch nicht angespielt, aber The Farmer Was Replaced ist ein Spiel, was es gerade bei Steam gibt für einen 10er, also für 2 Haiermänner. Oder wie würde man 10 Euro umgangssprachlich sagen?
Oh, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, okay, ob jemand noch was mit einem Haiermann anfangen kann. Ich war ja damals der Meinung, als der Euro eingeführt wird, dass sich für das 2-Euro-Stück der Zweiermann ganz von selbst durchsetzen würde. Ist aber nie
passiert. Du hast auch die Domain? Der Zweiermann?
Der Zweiermann, nein, habe ich nicht, nein.
Okay, nee, es gibt ein Spiel, das ist, wer sich ein bisschen mehr mit Denken, wie Maschinen auseinandersetzen werden möchte. Es ist ein Spiel, wo man sozusagen erntet, sowas wie Dune damals das Spiel, dieses der Wüstenplanet, gab es so ein Spiel, auch wo so Drohnen losflogen und geerntet haben. Auf jeden Fall ist das ein Spiel, wo so ein Bauer mit seinen Drohnen halt aberntet und man macht das in einer Python-ähnlichen Programmiersprache, muss man sozusagen dann alles abernten. Fand ich eine sehr schöne Idee. Habe ich aber noch nicht reingespielt. Wäre das was für dich, Markus, besser als welche anderen Spiele oder so? Oder fehlen da die Lego-Steine?
Weiß ich nicht. Ich digitales Spielen ist ja sowieso überhaupt nicht mein Feld, wenn ich ganz ehrlich bin.
Aber Legos baust du doch digital zusammen.
Ja, okay, das muss ich zugeben. Ja, in letzter Zeit baue ich verstärkt digital, weil mir in der echten Welt der Platz ausgegangen ist. Aber das ist eine Ausnahme.
Ja, den Todesstern hast du auch noch nicht bestellt.
Nein, das werde ich auch nicht tun. Also, aus Gründen. Es gibt genug Gründe, den nicht zu kaufen, glaube ich.
Okay.
Ja. Das heißt also, The Farmer Was Replaced, Programmieren, spielerisch verstehen. Es soll also jemand das Programmieren tatsächlich näher bringen. Das ist die Idee dahinter. Also ja. Es ist jetzt nicht, dass man da rein zufällig so als Nebeneffekt vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, man kann ja zum Beispiel Minecraft auch prima spielen, ohne jemals irgendwie sich mit Coding auseinanderzusetzen. Aber man kann ja eben auch beides miteinander kombinieren. Ist hier aber nicht so. Da steht das Programmieren lernen im Vordergrund.
Ja, leider nur Python ähnlich und nicht Python, das fand ich schade.
Ja, das heißt, es gibt da ein paar
Anpassungen, ein bisschen was anderes wahrscheinlich.
Im Sinne von irgendwelchen proprietären Befehlen, die das Spiel betreffen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Ja, also ist ja nicht so schlimm.
Nee, aber die Idee finde ich schon mal gut. Das heißt, für die hier 100 Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, Markus,
mal rein
können
spielen.
Wir das auch mal anspielen.
Ja, genau.
Okay. Und dann nervt dich schon wieder was. Du bist heute der Genervte.
Ne? Ach ja, was heißt, ich bin der Genervte, aber ja, vielleicht. Auch nichts Neues, aber jetzt wieder bei mir im Fokus aufgetreten auf einer Domain, wo sonst nicht so viel Traffic ist, ist dieses nervige Ghost-Spam-Thema mal wieder. Wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, verstärkt, dass das Thema nicht vorbei ist, bloß weil wir GA4 haben und dass kein Mensch das Measurement-Protokoll braucht, um eine Property vollzumüllen. Ne? Solange man so aussieht, als käme man aus dem Browser, kommt es halt an. Das Problem ist das gleiche wie früher. Es hat nur andere Parameter und schon läuft's. Und ich hatte jetzt einen Fall, wo ich anhand eines sehr einfachen, glücklichen Merkmals feststellen konnte, dass das auf jeden Fall Ghost-Spam ist, dass die Website da überhaupt nie im Spiel gewesen sein kann, kein Headless-Browser, der irgendwas gerendert hat und auf den Consent-Banner auf OK geklickt hat und zu blöd war, ausgehende Requests zu blockieren. Das war es alles nicht. Es muss reiner Server-to-Server Ghost-Spam gewesen sein. Weil der Hostname, den ich da gesehen habe, war die Version ohne www und die existiert in einem Browser einfach nicht. Ne? Das war eine Domain, die alles auf mit www weiter kanonikalisiert per 301 und nur dieser sehr auffällige Traffic-Spike, der sich da halt gezeigt hat, weil die Domain ansonsten relativ wenig Traffic hat übers Jahr, das ist mehr so eventbezogen, konnte man halt sehr gut identifizieren. Das Zeug war nie auf der Website. Und wenn es tatsächlich jetzt wieder verstärkt Ghost-Spam geben sollte, würde es sich vielleicht sogar in einem Standard-Setup wieder lohnen, dafür zu sorgen, dass alle Events irgendwie einen Traffic-Type mitbringen, irgendeinen, ja, mein schmutziges kleines Keyword oder Passwort oder 12345 oder ich bin aus dem Web oder was auch immer. Und ich mir dann in GA4 tatsächlich so einen nur einschließen Filter anlege, den ich ja machen kann für internen Traffic, sodass dieser Ghost-Spam im Prinzip dadurch ausgefiltert wird. Habe es bisher für nicht sinnvoll oder erforderlich gehalten, aber in diesem speziellen Einzelfall sind wir jetzt tatsächlich hingegangen und haben so einen Filter mal gebaut, in der Hoffnung, dass der Spammer nochmal wiederkommt und wir wenigstens an diesem Merkmal mal überprüfen können, ob das auch funktioniert, bevor wir den auf aktiv stellen. Das heißt, der steht jetzt auf Test. Aber selbst wenn so ein Filter immer nur auf Test stehen würde, würde ja immer noch ein sinnvolles Merkmal dir geben, mit dem du Sachen dann ordentlich aussegmentieren kannst und einen Vergleich. Und einfach sagen kannst, Name des Testdatenfilters enthält nicht Ghost-Spam oder so und dann bist du den Kram los. Bist du ruhig geworden? Ja. Denkst du noch drüber nach?
Ja.
Oder suchst du gerade nach Ghost Spam in irgendwelchen Properties?
Nee, ich habe gerade einfach nur nach, das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Aber schon eine sehr harte, also schon, ja.
Ne? Also eine harte ist es, sobald du den Filter auf aktiv stellst. Ansonsten ist es ja erstmal nur, genauso wie jetzt in meinem speziellen Fall, ein Experiment, um zu gucken, ob es überhaupt funktioniert. Das wird ja aber auch schon seit einiger Zeit als die Lösung gegen Ghost Spam verkauft. Ich habe halt nur bisher mal gedacht, brauchst du nicht. bis ich jetzt eines Besseren belehrt wurde.
Ja.
Das war nicht viel, ne? So, weiß ich nicht, 1000 Seiten auf Ufer in einem Tag. Wenn man die aber wenn man die nie hat, ja, ist das dann schon irgendwie signifikant nervig.
Ja, nervig, aber der Fokus sollte ja sowieso mal auf den Kanälen sein, die man beeinflussen kann. Das sind ja selten die.
Ja, das ist eins der Analytics, was tatsächlich von Menschen genutzt wird. Insofern treten dann Fragen auf. ist ja immer ganz, 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 ganz nett, wenn sowas auch mal
aber
bemerkt
in wird. Dem Zusammenhang finde ich tatsächlich die Vergleiche, die man speichern kann.
Heißt genau, meinte ich ja, ne? Kann man sich einen Vergleich anlegen. Ich sage immer noch Segment, aber ja, es ist ein Vergleich.
Ja, Segmente sind aber ja was anderes bei GA4.
Genau.
Das sind ja die Dinger für die Zielgruppen.
So. Und dann hast du uns noch was zu Colab Notebooks direkt in BigQuery
und zwar eine Frage. Die sind jetzt direkt in BigQuery Studio verlinkt, die passenden Colab Notebooks.
Ja.
Markus, war das schon immer so, dass das neu?
Habe ich keine fundierte Antwort drauf, weil ich ja ganz selten, gerade in letzter Zeit, habe ich mit BigQuery so gut wie gar nichts mehr gemacht. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass wir das mal als News hatten, auch als Neuerung, dass da die Notebooks direkt irgendwie drin sind. Erst waren es doch nur Jupyter Notebooks oder so. Und irgendwann, dass da auch Colab Notebooks nutzbar sind. Aber ich mag mich da jetzt auch vertun. Also lange Rede, gar keinen Sinn.
Aber ja.
Ich weiß es nicht.
Okay, weil also jetzt sind tatsächlich so wie diese gespeicherten Abfragen genauso in dem Verzeichnis drin und die Colab Notebooks, was ich eigentlich ganz praktisch finde, um mal so ein paar Sachen zeigen zu können zwischendurch. Von daher, okay, vielleicht kannst du ja jemand in die Kommentare schreiben, ob das da jetzt schon länger da sich rumlungert oder nicht.
Ja. Und den kryptischen Satz, den du uns darunter geschrieben hast in die Shownotes, erklär uns den bitte.
Ach so, genau. Es gibt ja, und ach so, es gibt zu den Colab Notebooks gibt's auch eine Template Gallery.
Ah, okay, verstehe.
Mit tollen Beispielen, mit tollen Sachen, die man nutzen kann, BigQuery-Daten zum Beispiel, auch eine Webanalyse-Auswertung mit den Daten von Universal Analytics.
Ah, das ist damit gemeint, verstehe. Gut.
Ja, das ist ein bisschen veraltet leider.
Ja, dachte, da hat ja jemand dann
oder so.
Hat da jemand was bereitgestellt und dann gab es keinen Product Owner und deswegen ist das noch auf Universal Analytics Niveau.
Ja. Das war mir nur aufgefallen, dass da plötzlich so ganz alte Sachen waren. Ja.
Gut. Und dann, um das Triple voll zu machen, du hast ja gesagt, ich bin heute der Genervte. Mhm. Ich habe mir selber ein Ei gelegt. Und zwar habe ich bei jemandem, der gerne ein Google Ads Tagging haben wollte, habe ich gesagt, da ist der Tag Manager nicht das Problem, das geht schon los bei eurem Consent-Dialog. Da war einfach so ein selbstgebautes Ding drin, weit und breit nichts mit Consent Mode, was noch nicht das große Problem gewesen wäre. Consent bestand aus einer 0 oder einer 1, also sehr digital in einem Cookie. die Seite wurde neu geladen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, also wir können jetzt hier, gab es auch nur einen Okay-Button, es war kein vernünftiger Link zu, ich weiß nicht was. Wir können jetzt versuchen, diese ganzen Anforderungen, so Mindestanforderungen mal zusammenzuschreiben und gucken, ob das dann der Entwickler dann auch irgendwie umgesetzt bekommt. Oder wir setzen halt einfach auf irgendwie, das Ziel war ja nachher Google Ads Tagging. Wir machen es uns einfach, nehmen von der Liste der Google-zertifizierten CMPs, nehmen wir uns irgendwie eine. Dann können wir relativ sicher sein, dass Google uns da, dass Google das auch durch den Hals bekommt, ne? Und uns nicht irgendwie nachher sagt, hier, Policy, bla bla bla, wir machen erstmal das Konto dicht, du musst noch irgendwie nachbessern. Das war so die Idee dahinter. Nach einem begeisterten Ja, was kaufen wir denn da? Habe ich gesagt, naja, ich kann mich mal umgucken, wir haben ja eigentlich überhaupt keine großartigen Anforderungen. Ich kenne so das Volumen, was wir da so abfackeln wollen, und dann gucke ich mich mal um und schaue mal so hauptsächlich nach Preis. Und der Sieger nach Preis war CookieScript. CookieScript aus der Liste der Google-zertifizierten CMPs, ein mit Gold-Status. Haben wir gesagt, okay, kenne ich nicht, habe ich nie genutzt, kann nicht falsch sein, schaffen wir das Ding an. Und dann ging's los, wir haben das Ding angeschafft und dann gibt es da drin irgendwie einen Scanner. Wie viele Scanner, kommt der aber an vorherigen Consent nicht vorbei, wie wir jetzt festgestellt haben, kommt der am eigenen Consent auch nicht vorbei. Das heißt, du musst die Cookies eigentlich alle selber eintragen. Dann gibt's im Bereich Skripts, da sind alle möglichen Skripts, die gefunden wurden auf der Seite, die kannst du dann noch irgendwie kategorisieren und versuchen zu blockieren, was natürlich auch nicht so ganz einfach ist immer. Wenn du da selber ein Skript einträgst und hängst das an irgendeinen Consent oder auch nicht, das wird nie auf der Website ausgespielt, also auch 3 Tage später nicht. Ich habe keine Ahnung, wofür diese Funktion überhaupt gut ist. Die Hilfe ist sehr wenig hilfreich und am Ende des Tages waren wir noch sehr enttäuscht, weil wir uns auch vorgenommen hatten, den Google Tag Manager nur dann auszuspielen, wenn Consent besteht. Und wir mussten dann den Tag Manager tatsächlich mit so einem Custom-Skript auf der Seite unterbringen und über Event-Listener auf dieses Cookie-Skript warten, dass es uns irgendwie die Zustimmung signalisiert. Und das musste man sich dann auch noch selber zusammenreimen und konnte sich das noch nicht mal aus der Hilfe holen. Das war ein bisschen traurig. Dann gab es da auch noch so ein, damit sich der Kreis schließt, so ein Chat-Assistenten. Das war irgendwie so ein KI-Assistent. Der gab einem dann hilfreiche Tipps. Der erste hilfreiche Tipp hatte dann irgendwie eine API-Funktion halluziniert, die es überhaupt nicht gibt. Dann haben wir irgendwann festgestellt, das war irgendwie, weiß ich nicht, die haben ihre API auch mal geändert und der Assistent, der hat wohl noch Material aus der alten Version und das war alles total unhilfreich und es hat gar keinen Spaß gemacht. Aber CookieScript ist, wie viele andere Dinge auch, macht es, was es machen muss. Und wenn man einmal über die Hürden gesprungen ist, ist das ganz okay. Und wenn wir einen Tipp des Monats in Klammern haben wollen. Das heißt, wenn ihr einen Preistipp des Monats haben wollt, ich glaube, wenn ihr nur 2 Domains braucht, dann ist CookieScript wahrscheinlich in dieser ersten Nicht-Free-Variante vielleicht gar nicht so verkehrt für euch. Vielleicht kriegt ihr aber auch irgendwann dann mal Post, wenn ihr ein hohes Volumen habt, weil das Ding ist überhaupt nicht im Volumen beschränkt. Da gebe ich 8 € im Monat aus, kann da 2 Domains mit bestücken und es interessiert sich offensichtlich keiner dafür, wie oft dieses Ding geladen wird oder nicht. Ich kann das Skript allerdings auch bei mir lokal einfach ganz runterladen und lokal ausliefern. Insofern ist das auch wahrscheinlich.
Aber der Scan ist begrenzt.
Der Scan ist begrenzt, genau. Aber Okay. Wer braucht denn schon einen Scanner in so einem Tool, sind wir mal ganz ehrlich.
Wer braucht denn überhaupt so ein Tool?
Okay, das ist eine andere Frage. Wir müssen das Ding alle haben. Aber die meisten Scanner sind ja gar nicht hilfreich.
Nee, zum einen das. Aber ja, diese Bedienung ist auch bei den allen Tools. Also weil du sagst gerade, man muss nur einmal kurz einbinden muss, ja, aber wenn sich was ändert, musst du es ja anpassen. Und das ist ja die große Herausforderung. Nicht, dass man es einmal in Tag Manager als Profi implementiert, so wie wir, sondern dass man ja anschließend dann auch die Cookies pflegen sollte. Und wenn man korrekt sein möchte. Und das macht ja die Herausforderungen. Mal eben Clarity dazu packen, Markus.
Ja. Ne? Dann erklären, wofür diese Cookies gut sind und so. Also das ist.
Und dann einfach irgendwas anklicken im Cookieboard. Einfach irgendwas, passt schon irgendwas. Dann ist halt LinkedIn, ist halt Essential. Warum auch nicht? Oder Google Ads ist halt HubSpot und Statistik.
Ja.
Also von daher.
Da geht's ja noch, da musst du die Cookies ja nur in eine Kategorie schmeißen. Wem sie gehören, ist ja fast noch egal. Wenn wir jetzt von.
Ja, aber der sammelt, glaube ich, auch die einzelnen Anbieter zusammen. War nicht was? Auf jeden Fall. Also ich habe, ein CookieScript ist Preissieger, sagst du, nicht Leistungssieger, Preissieger.
Ja.
Ich habe mich ja die Tage gefragt, weil ich wieder CookieBot mal was mitmachen durfte, ob UserCentrics, die ja CookieBot gekauft haben irgendwann mal, das absichtlich so kompliziert machen, damit sie UserCentrics verkaufen besser.
Ich weiß nicht, wie CookieBot, wie das Backend davon vor dem Kauf ausgesehen hat. Das wird wahrscheinlich
immer noch genauso.
Wird ja genauso kompliziert gewesen sein. Ich kenne es halt nur jetzt in letzter Zeit, musste ich mich da mal bei 1 oder 2 CookieBot-Backends mal anmelden, um mal danach zu gucken, warum da plötzlich wieder neue Cookies aufgekreuzt waren und musste die kategorisieren. Aber ja, Spaß macht das nicht, da gebe ich dir recht.
Weil ich finde bei UserCentrics halt tatsächlich besser als bei CookieBot, dass du da tatsächlich die Anbieter hast und nicht die einzelnen Cookies. Und dass du auch die einzelnen Anbieter freischaltest und nicht nur sagst, weil so kannst du welche im Tag Manager freischalten, CookieBot sagen, ist Marketing. Und der ist nie im CookieBot zugeordnet worden.
Ja.
Und das, bei User-Centrics musst du das ja sozusagen, man muss ja den, ist ja den Anbieter, zumindest so wie ich es implementiere.
Ja, nee, bei den meisten gibt es eben sowas wie Dienste, Vendoren, wie auch immer, ne? Und von da aus abhängig dann irgendwie vielleicht Cookies, die dann schon vorkonfiguriert sind oder die ich da reinhaue, wo es tatsächlich nur um Cookies geht und wo ich den einzelnen Dienst vielleicht gar nicht angeben muss, finde ich auch mal so ein bisschen komisch. Aber das ist ja auch alles nicht, im einfachsten Fall ist das dann nicht unser Problem, weil wir nicht dafür zuständig sind, wer welches Tool gewählt hat. Hier war ich jetzt ein bisschen mitverantwortlich, weil ich 5 vorgeschlagen habe und es ist das Ding genommen worden, blöderweise. Ja. Ich war sehr froh,
würdest dass
ich
von Anfang an reingeschrieben vorschlagen?
Also jetzt, je nach Fall würde ich es wieder vorschlagen. Ich habe mich ja jetzt einmal da, sagen wir mal, durchgehangelt. Ich habe ja jetzt auch kein Problem mehr mit Borlabs. Das ist immer noch nicht mein Lieblingstool, aber ich komme klar.
Ja, also. Besonders dieser Import bei Borlabs, wenn ich das mal gefunden habe, die aus der Bibliothek importieren, die verschiedenen Anbieter oder verschiedenen Tools, ist schon ganz praktisch. Auch wenn die Cookies für Google Analytics immer noch nicht richtig sind.
In der dafür hast du auch welche für den Tech-Manager nach wie vor und so. Das ist auch schräg.
Ja.
Also das dazu. Das wäre der Check-in gewesen. Man merkt schon, wir lassen uns Zeit, weil die
Fünf Stücke nicht so umfangreich sind. Und ich dachte, du hast reingeschrieben, GTM versus Consent, wer lädt was? Hätte ich gedacht, das zeigt einem an, wer was lädt. Wer, also, dass man es noch rausbekommt, ob es vom GTM geladen wird oder nicht. Das dachte ich ja zuerst.
Nee, ich dachte nur, wer jetzt genau vor dieser Frage stellt, wie wollen wir das jetzt implementieren? Also, wir haben gesagt, wir implementieren das Cookie-Skript und wir wollen den Tag-Manager nur laden, wenn Zustimmung da ist. Haben gedacht, wir laden die dann einfach über Cookie-Skript. Das ist uns nicht wirklich gelungen. Und deswegen sind jetzt beide zwar direkt als Code implementiert, aber der angepasste Code für den Tag-Manager wartet halt jetzt entsprechend auf das Zustimmungsereignis. Und den Code habe ich für denjenigen, der es vielleicht braucht, auch nochmal als Gist auf GitHub abgelegt mit einem Link in den Shownotes.
Ja. Und ich packe nochmal kurz in die Shownotes jetzt live rein den Link zu CookieScript, weil ich wusste gar nicht, wovon du da gesprochen hast, was du da meintest.
Achso, CookieScript.com, Cookie-Skript, glaube ich, ne?
Ja. Ich dachte, du meinst irgendein Skript, irgendwas.
Nee, ja. Es gibt eine CMP, die da CookieScript heißt.
Ja, ein verzeihlicher Name. Fast so gut wie CookieBot, ne?
ja, genau. Ja, aber CookieBot war, muss man ja dazu sagen, ich denke, CookieBot war das erste Produkt, was ich in diesem Bereich gesehen habe. Die waren ja 2015, 2016 schon am Markt oder so.
Also, ja.
Ja. Ich glaube, das waren mit einer der ersten.
Also von den kreativen Namen gibt es ja auch noch Consent Manager, gibt es auch noch, ne?
Ja, consentmanager.net finde ich auch
so. Auch cool. Guter Name.
Ja. Deutsches Produkt, glaube ich.
Ja.
Gut, wollen wir mal in die.
Aktuell, apropos noch hier, CCM19 ist auch mal mehr am Kommen, so bei Kunden bei uns. Bei dir auch?
Ich habe dich akustisch nicht so richtig gut verstanden.
CCM19.
CCM19, ja. Auch
genau. Mehr am Kommen. Bei Kunden.
Habe ich auch häufiger schon gesehen, ja.
Wo einige Anbieter auch jetzt gerade teurer werden wieder mal.
Ich glaube aber, CCM19 ist auch nicht das günstigste am Markt, ne? Oder?
Nee, glaube nicht. Aber ich glaube, wenn du viele Domains hast, dann auf jeden Fall. Glaube irgendwie sowas.
Ja.
Kommt ja aus der Gegend übrigens, CCM19. Also aus Bonn, glaube ich, in die Richtung. So, aber jetzt sind wir mit dem Check in dem Fall. Jetzt geht's kurz in die kleine AI-Corner.
Genau. Erstaunlicherweise sind da nur 2 Links drin und die sind beide nicht von dir.
Ja, ich fand, es gab diesmal nicht so viel Spannendes zu erzählen aus AI. Es ist da, es ist gekommen, um zu bleiben, wie es im Lied heißt.
Aber wir behalten die Kategorie mal bei, bevor das alles auch einfach in die Fundstücke aufgegangen
ist. Nee, aufgeht. Da kommt bestimmt bald wieder was Spannendes.
Genau. Also ich habe da reingepackt, dass Amplitude jetzt auch MCP-Server bereit, also anbietet. Wir haben auf alle möglichen MCP-Server hingewiesen. Amplitude ist mit dabei bei dem Game. Mehr gibt es dazu aus meiner Sicht nicht zu sagen, weil ich ihn noch nicht benutzt habe. Aber der wird wahrscheinlich ähnlich funktionieren wie der von Google Analytics oder der kommende von Vivek Pro oder sonstige Geschichten.
Kommt da was?
Matomo hat ja auch irgendwie da jetzt vielleicht keinen eigenen. Es gibt, glaube ich, sogar mehrere Matomo-MCP-Server schon. Hab da manchmal irgendwie was gelesen. Nutze ich aber halt gerade nicht. Und dann hat jemand bei Blue Sky eine Frage gestellt, die ich mir noch nicht gestellt habe.
Du was?
Nämlich bei Blue Sky. Du weißt doch dieses.
Da bist du?
Ich und 5 andere sind noch da.
Discord heißt das doch, dachte ich.
Nein, Blue Sky.
Wo man die Fragen stellt. Discord,
nee. Ich bleib da jetzt, bis sie das zumachen. Ich bin von X weg zu Blue Sky, weil ich gedacht habe, das machen alle. Und da sind jetzt immer die gleichen 5 Leute, die ich da lese. Egal, jedenfalls ging es darum, dass OpenAI uns ja einen eigenen Browser geschenkt hat, den Atlas-Browser. Und die Frage, die man sich da gestellt hatte, war, erkennt man den denn jetzt, haben wir einen eigenen User-Agent-String vom Atlas-Browser, können wir den erkennen, wenn wir auf die Browser gucken, zum Beispiel in der Webanalyse? Die nicht überraschende Antwort ist, nein, der gönnt sich keinen eigenen User-Agent-String, sondern Atlas-Browser sieht aus wie Chrome, hat also einen ähnlichen User-Agent-String wie zum Beispiel auch Brave Desktop.
Spannend, die Frage hatte ich mir noch gar nicht gestellt. Spannend, ja.
Ja, ne, sagte ich ja, eine Frage, die ich mir noch gar nicht gestellt hatte, aber ja, stimmt ja, ja bei nicht. Wenn ein Browser jetzt so viel Furore macht wie der Atlas-Browser, nimmt er ja vielleicht irgendwie zumindest mal am Anfang kurzfristig einen gewissen Marktanteil auf, bevor die Leute da keinen Bock mehr drauf haben.
Weil du ihn ständig benutzt, weil du gar nicht mehr arbeitest, sondern einfach sagst, hier, mach mal.
Ja, ich würde ihn zum Teufel nicht benutzen, weil ich keinen Bock habe, einen Browser zu benutzen, der von Haus aus dafür gemacht ist, irgendwelche Prompt-Injections auf Webseiten auszuführen. Das ist mir, also agentische Browser sind mir noch zu gruselig.
Ja, irgendjemand hatte gepostet dazu, dass der Lucas Studio aber Dashboard bauen kann. Fand ich eine interessante Idee.
Ja, okay, kann sein, habe ich nicht gesehen.
Also als Anwendungszweck.
Ja. Und im in der Recherche nochmal auch nach den Gemeinsamkeiten oder Unterschieden zu Brave, ist mir aufgefallen, dass bei Brave in FAQ steht, dass der Brave-Browser, wenn er mobil benutzt wird, gar nicht, wie ich bisher mal angenommen habe, Chrome ist, sondern der mobile Brave behauptet von sich, ein Safari zu sein. Wusstest du das? Ich bin bisher mal davon ausgegangen, dass ich Brave deswegen nicht sehe, weil es immer zu 100% im Chrome-Bucket mit drin steckt. Stimmt aber gar nicht, weil die mobile Fassung offensichtlich den Safari größer macht, als er ist.
Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Nö, ich auch nicht, aber fand ich jetzt interessant zu wissen.
Ja.
Hätte ich nicht gewusst, wenn es nicht zufällig bei denen auf der Webseite gestanden hätte. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, ich glaube denen das
so,
jetzt einfach mal.
Ach so, also, ja, vor das bei meinem Projektgeschäft auch immer sehr schwierig, wenn ich also glaube, was diejenigen sagen.
Ja, gut, du kannst jetzt natürlich irgendwie dir den mobilen Brave installieren und dann gehst du auf whatsmyuseragent.com oder was und dann wirst du ja sehen, was da steht. Ja, dann steht
ich kann einfach ChatGPT fragen, Markus.
Oder frag ChatGPT, genau.
Stimmen. Das muss dann stimmen,
genau. So. Das war die AI-Corner, also war da schon raus.
Ja.
Und dann hast du uns den GA-Channel-Manager mitgebracht, als erstes Fundstück.
Ja. Voll spannendes Tool. Da connectest du deine Property mit und das, weil wir hatten immer ein bisschen auch dieses Undesign-Problem, Marco, erinnerst du dich? Und dieses Tool bastelt dir dann neue Channel-Groups in Minutes anhand deiner Daten und bastelt etwas Neues zusammen. So die Erklärung auf der Website.
Ja, das heißt, ich kann mir so die ganzen Dinge, die sonst jetzt in Undesign drinstecken, die kann ich mir per Drag and Drop in irgendein Kanalbucket schieben und der baut dann die Regeln und macht dann
ja,
nachher das
Ja, und der schlägt
die
auch vor und so. Also ja, der steht auch schon auch manchmal mit AI vor und so. Ich habe mich leider nicht gesigned in, weil ich hätte dafür ja Zugriff auf meine Property, auf mein Google-Konto geben müssen, mein Analytics-Konto geben müssen und damit Zugriff auf alle verknüpften Properties und diese Website hat nur eine E-Mail-Adresse als Kontakt. Nicht mal irgendein Land, nicht mal gar nichts. Und da bin ich ja immer vorsichtig. Du ja, glaube ich, noch mehr, oder?
Ja, ich habe für solche Sachen habe ich ja so einen Burner Google.
Ja, aber du brauchst ja gute Daten, dann musst du dann auch Kanäle
haben. Ja, das ist genau der Punkt. Also die Properties, die da drin sind, da ist auch nur Schrott drin. Ich habe jetzt allerdings, ich habe keinen Schrott mit blöden UTM-Parameterquellen. Das heißt, ich müsste den Schrott jetzt erst nochmal so ein bisschen anders bauen. Das ist ja selbstgenerierter Unsinn, der da aufschlägt.
Ja, das habe ich auch. Aber da ist nichts Schlechtes drin, was man sozusagen neu zubereitet.
Genau,
das
ich müsste mir jetzt, irgendeinen Mist irgendwie erstmal da reinpacken, um dann mit diesem GA4 Channel Manager zu gucken, ob der mir da ein schöneres Channel Grouping baut. Aber ich bin tatsächlich, ich bin versucht, das mal auszuprobieren.
Also die Idee fand ich gut.
Mhm.
Aber so eine Freigabe nur mit einer E-Mail-Adresse dahinter, so ein ganzes, schwierig dann halt, finde ich.
Ja, also hier steht ja, your data privacy and security are our top priorities. Also muss man ja nicht wissen.
Nee,
do not collect PII from your GA4 reports. Das ist doch schon, da weißt du doch schon Bescheid, oder?
Ja, und die haben auch die Privacy Policy heute extra updated, steht da, last updated 28.10.2025, also das Aufnahmedatum.
Ja.
Who we are, wir sind GR4 Channel Manager.
Ja.
support@grchannelmanager.com.
Ja. Aber wir. Wenn du reinschreibst, we do not collect PII from your GR4 Reports, dann steht da zwischen den Zeilen, we collect jede Menge anderen Scheiß from your GR4 Reports, nur kein PII, da die sowieso nicht drin zu haben sind. PII hat ja in deinen GA4-Reports eh nichts zu suchen, aber da steht nicht, wir speichern keine deiner Reportdaten.
Ja.
Ne? Also, nee, jetzt habe ich schon keinen Bock mehr. Ich bin raus. Nee,
also darum, das ist auch so, ich habe es reingepackt, einfach ein bisschen für unsere Zuhörerinnen, falls sie das noch nicht verstanden haben, dass es so Tools gibt, die dann Zugriff auf alles haben, die dann einfach alles sozusagen angucken können und das nicht zwingend das Sinnvollste ist. Und man kann das inzwischen auch schon im Analytics sehen, wenn irgendwelche APIs zugreifen, man sieht die Requests. Das heißt, wenn du das heimlich machst in der Firma, kann das trotzdem jemand sehen, auch inzwischen in der kostenlosen GR4.
Also Fundstück für Mutige.
Ja, ja, darum vorsichtig sein. Die Idee fand ich toll, aber nicht so das, was man sich wünscht. Und wir haben das mit so einer Property ausprobiert, so einer Test-Property. Das sah auch anders aus als versprochen dann da drin. Kann ich schon mal so viel verraten, Markus. So, okay.
So,
aber wir brauchen jetzt eine Overview erstmal.
Wir wollen jetzt erstmal, genau. Ich wollte gerade sagen, das ist das Fundstück, was wir beide gefunden haben. Stimmt aber gar nicht. Da ist ja vorher noch eins von mir. Das ist eigentlich ja auch schon fast eher so ein Service-Post, weil wir haben, da war es noch Teil der AI-Corner, meine ich, vor 2 oder 3 Folgen darüber geredet, dass Leute ja gerne die Quelle AI Overview speziell zuordnen möchten und dass nicht alles irgendwie in Google Organic da aufgeht. Und da hatten wir schon mal darüber geredet, dass wenn du aus den AI Overviews auf eine Website kommst, ja meistens dieses komische Tilde, Text, Doppelpunkt, Hashtag Gedöns dabei ist, das dafür sorgt, dass der Browser da irgendwie was highlightet, nämlich dieses entsprechende Fundstück, ne, diese zitierte Textstelle. Und hier haben wir nochmal einen Beitrag, der erklärt, wie man diese Informationen halt aufnimmt und nutzt, um GA4 zum Beispiel mit Daten zu versorgen, um diese AI-Overview-Traffic und auch noch ein paar andere Dinge identifizieren zu können. Da gibt es eine kurze Fassung und eine lange Fassung vom Code. Die lange Fassung schreibt so viele Sachen in den Data Layer, wo ich mich dann frage, was braucht man da alles? Aber wer so ein Ding bauen will oder kann, da steht noch extra drin hier, bei ihm gemessen waren es dann, weiß ich nicht, weniger als 1%. Aber erstens muss das weder repräsentativ sein, noch für die Zukunft stehen. Wer also meint, AI-Traffic gesondert irgendwie vermessen zu müssen oder markieren zu müssen, der findet da eine ziemlich lange, ausführliche Anleitung, wie man es einbauen kann. Ich habe immer noch keine Veranlassung dazu, aber außer Neugier.
Ja. Und was schreibt man dann ins GA4 dann rein laut der Anleitung? Ich habe das gar nicht so, man schreibt dann da
wahrscheinlich
das Fragment dann in den Er schreibt das Fragment dann in den
Event-Parameter. In irgendeinen Parameter reinschreiben, kannst du ja theoretisch auch Quell-Medium-Informationen überschreiben, UTM-Parameter erfinden oder sonst
irgendwas. Ja, und ich habe jetzt mal durchgescrollt. Er hat einen Screenshot genau von dem, wo ich sage, mach das bitte nicht, den URL-Fragment Text da rein, weil wir haben in Google Analytics das Problem, dass wir nicht so viele verschiedene Dimensionswerte haben dürfen in einem Parameter. Sonst macht das eure ganzen Daten sampliger, als ihr wollt. Und genau den Screenshot hat er auch von wegen, hey, wenn du etwas mehr Menschen machst, dann bitte nicht zu viele verschiedene Unique Values, und das hast du mit so einem Textraum nicht unbedingt als Dimension anlegen.
Nee, ich würde mir da das als Ja-Nein-Dinger da reinpacken, ne?
Ja, und er hat als Beispiel hat er halt das Fragment, den Text, der dann da steht, und den hast du auf deiner Website ja schon, von daher hast du den ja schon. Oder ansonsten aufnehmen als Parameter, aber nicht als Dimension, dann habt ihr es in BigQuery in den Rohdaten, wenn ihr dahin exportiert. Aber bitte nicht in eure GA4-Oberfläche als den Text, weil das mag Google Analytics nicht mehr, dass man so viele verschiedene Werte hat, das macht eure Daten schlechter. Viel schlechter. Dann samplen die dauern und ASA und sonstiges, weil es macht doch keinen Grund. Er hat doch keinen großen Wert, welcher Text jetzt gefunden wurde vielleicht, aber das muss jeder selber entscheiden. Aber bitte vorsichtig sein. Ah.
Und damit wären wir beim GTM-Monitoring. Richtig?
Ja. Oder gibt es noch einen? Ich sehe gerade, ich bin ja nochmal, ich hatte mir das vorher gar nicht genau durchgeguckt. Der macht auch einen eigenen Event dafür, Markus, für dieses Ding. Das ist ja noch absurder, wenn ich da nochmal einen eigenen Event, also wenn er sein Data Lake Event als eigenen Event dann an Google Analytics schickt. Warum? Wenn ich für jeden Zeitraum nochmal dann ein Event haben.
Ja, ist wahrscheinlich auch nicht wirklich sinnvoll. Gebe ich dir recht.
Ja, lieber gleich direkt mit dem Page-View mit, weil ist ja auch schon da.
Ja, ich habe mich jetzt erstmal darauf konzentriert, wie da die Information irgendwie ausgelesen wird. Wie man es nutzt, liegt da sowieso nachher an jedem selbst, was man damit
gar
macht.
Gar nicht. Ja? Gar nicht. Egal. Aber yes, no, wenn auch okay, folgt man vorhanden oder ja oder nein, ist noch, finde ich noch ganz gut.
Eben.
Ja. So, okay, jetzt, du warst jetzt schon beim nächsten Punkt?
Ich war beim nächsten Punkt, nämlich dem GTM-Monitoring. Ich bin mir nicht sicher. Es geht ja am Ende des Tages eigentlich alles zurück auf dieses uralte GTM-Monitoring von 7 Uhr Aber.
Dem Callback.
Genau.
Ja.
Und dann weiß ich, obwohl ich nicht dabei war, dass der Thomas Langner auf dem Measure Camp Berlin auch was in diese Richtung gezeigt hat. Es gab auch neulich ein Analytics Pioneers Training dazu, da wo ich nur bedingt dann teilhaben konnte, weil ich einen parallelen kollidierenden Termin hatte. Aber das, was ich so mit einem Auge mitgekriegt habe, ging eben auch um diese gleiche Geschichte, die jetzt hier auch in diesem hinter dem nächsten Link, den wir beide gefunden haben, steckt. Hier aber mal wirklich als fertige Lösung mit full-blown GCP-Infrastruktur komplett Anleitung.
Ja.
Also zum einfachen Nachbauen.
Ja, mit Terraforming. Terraform ist das so aus Star Trek, da wo Picard auf diesem komischen Brücke steht und diese neue Erde Terraforming gemacht wird, oder ist das Terraforming?
Also Terraforming kennen wir ja schon aus Star Trek 2. Dem zweiten Kinofilm. Okay. Da ist ja der Planet Genesis. Da passiert das genau, das Terraforming.
Genau das meine ich.
Da, wo Spock nachher eben dann auch stirbt und wiedergeboren wird. Da, das war das erste Mal, glaube ich, dass wir was mit Terraforming zu tun hatten bei Star Trek.
Reicht schon, glaube ich, als ab 2. Okay, aber daher kommt dieses Terraforming, weil man kann es gibt einen GitHub-Repo von diesem Code. Man kann das einfach starten, indem man Init oder Terraform Init macht oder so und dann macht er in der Google Cloud, wenn man ein Billing Project hat, dann automatisch die gesamte Konfiguration vom Load Balancer, Storage, Logging, Dataform macht er alles fein, Cloud Monitoring etc. wird alles dann automatisch dann abgefrühstückt, was eigentlich ganz fein ist.
Genau.
Also ich finde das, also ich wollte es mal ausprobieren, aber habe ich bisher noch nicht gemacht.
Aber jetzt hast du ja ein Terraform-Skript, das dann die ganze Arbeit für dich tut. Kannst
ja, auch das liegt jetzt schon seit 2 Wochen bei mir sozusagen, weil ich es ausführen möchte, aber noch nicht gemacht habe. Die Idee finde ich ganz gut. Ich habe die Logik noch nicht ganz verstanden, was man dann im Tech-Manager, da muss man für alles was Einzelnes anlegen oder macht man es einfach global, da muss man genauer anschauen, was da jetzt eigentlich dann
Wenn das ähnlich ist, wie gesagt, ich habe es mir im Detail ja gar nicht durchgelesen, aber wenn du im Tech-Manager was zu tun hast, dann ja in der Regel nicht mehr viel mehr, außer vielleicht dieses Metadaten-Häkchen anmachen bei den Tags, denen du einen Namen geben willst und dann auch irgendwie noch einen Namen vergeben.
Der macht einen eigenen Tag, den Google Tag Manager Monitor Enhanced macht der einen eigenen Tag im Tag Manager.
Aber trotzdem,
wo er irgendwas schickt.
Ja.
Ich muss mir aber noch mal genauer anschauen und installieren. Ich bin ein bisschen abgeschreckt, weil der hat da gleich mit Load Balancern auf Spatzen geschossen, das fand ich mal sagen. Das ist aber ein bisschen viel, fand ich. Wieso macht der Load Balancer, den er selber, also für fast $20 im Monat zahlt, warum macht der einen Load Balancer und warum nimmt er die fertigen von, die ohne Kosten, die auf einer, und warum nimmt der, also seine Enhancements von wegen durch den Cloud Storage und ohne Cloud Functions, hab das noch nicht ganz durchdacht, ich hätte es anders gelöst und darum habe ich es noch nicht angeschmissen, aber muss ich mal machen. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr schöne Idee, das, weil Datenqualität ist das A und O, gerade mit AI, weil die möchte nämlich gute Daten haben, die AI, damit sie vernünftig arbeiten kann und damit soll die Datenqualität sicherstellen. So, das dazu. Und dann habe ich was Tolles gefunden. Ich habe was gefunden, was es noch nie gab, Markus. Ich habe eine Google Analytics Alternative gefunden.
Ja, Wahnsinn. Was es da nicht alles gibt. Aber von diesem Ding habe ich tatsächlich vorher noch nichts gehört.
Ich auch nicht. Und es war auf Heise eine Meldung wert in den News. Da habe ich gedacht, boah, okay. Und weil in der Überschrift war schon das wichtigste Feature scheinbar drin, es gibt eine Kartenansicht. Und da habe ich mich gefragt, warum? Eine Karte auf einem Weltenrund zu sehen, wo kommt ein Request her, ist inzwischen, würde ich sagen, das langweiligste und gefährlichste, wenn man es über IP-Adressen auslöst und speichern möchte, was es gibt, oder? Markus, warum? Wir haben noch nicht mehr 1995, oder? Vielleicht 2000, aber noch nicht jetzt eine Karte für die Webanalyse. Warum?
Ja, aber es ist zumindest eine Weltkarte. Es ist eine Weltkugel.
Ist ein Globus. Ist eine Kugel. Ist keine Karte. Ja. Ist eine Kugel.
Eben. Das ist doch fancy.
Ja, aber das war direkt in der Überschrift. Und darum habe ich es aufgenommen. Waren auch nur 3 Minuten Lesezeit. Von daher ging das.
Ja.
Aber so weiß man, woher die Nutzer kommen.
Das scheint aber was sein, was man auch selber hosten kann und so, ne? Irgendwas, was man dann auch
nicht. Ja, kann man.
Ja. Wir hatten ja mal diese riesen Liste von selbst und gehosteten und nicht selbst gehosteten privacy-friendly Google Analytics-Alternativen davon. David Vallejo, auch ein paar Sendungen her. Da waren auch irgendwie 80% der Namen von den Tools habe ich noch nicht mal gehört, geschweige denn, dass ich da mal was von gesehen hätte von den Dingern. Es gibt einfach unheimlich viele von diesen ganz kleinen.
Ja, gut, dass es viele gibt. Warum
auch
nicht?
Genau, finde ich auch völlig in Ordnung.
Bestimmt irgendwas mitmachen oder so.
So, ja. Und jetzt wieder mein Lieblingsthema.
Ja,
mein Lieblingsthema. Klick-ID speichert.
Ja.
Ja.
So. Fand ich gut. Da gibt's jemanden, kickflipanalytics.com, der hat sich gedacht, er postet ein Skater-Bild von sich oben drüber. Das macht er jetzt bei jedem Beitrag, der behauptet. Und er hat jetzt ein Tag-Template gebaut, wo einfach die ganzen Ad-Click-IDs weggespeichert werden und man sie später wieder benutzen kann. Finde ich gut. Braucht man nicht 1000 verschiedene.
Ne? Ja, nee, hast du recht. Muss man nicht für jede ID nochmal neu erfinden. Das ist wohl wahr.
Nö. Kann man einfach für alle auf einmal machen und dann wegspeichern und wobei das Ding halt direkt gleich in den Local Storage geht und nicht in den Session Storage, das kann man nicht einstellen. Aber die Idee ist schon mal gut. Link habt ihr in den Shownotes unter termfrequenz.de und dann bei Beyond Pages. Und da ist auch der Link dann zum dem GitHub-Repository. Ich finde es
eine
gute Idee. Hast du was?
Die Click-IDs verschwinden ja sowieso jetzt alle. Also ich habe jetzt gehört, dass uBlock jetzt, ich habe gedacht, die machen das schon immer, jetzt auch an diese ganzen Click-Identifier rangeht, wie Google Click-ID, GBR-AID, WBR-AID, FBCL-ID.
MFG.
Und MFG mit freundlichen Grüßen und hier, weiß ich nicht, ja, Taboola, Pinterest und wie sie nicht alle heißen. Diese ganzen Click-IDs werden jetzt erst von uBlock gelöscht. Ich habe gedacht, das machen die schon immer. Ganz ehrlich, das war jetzt irgendwie eine Meldung irgendwo, wo ich mich dann gefragt habe.
Ja, der Lukas Rollen hat das auf LinkedIn gepostet.
Ja, ist das eine alte Meldung? Die hast du nicht schon immer getan. Aber ja, ich war ganz verwundert, dass die Dinger solche extra Ad-Blocker, die dafür gemacht sind, dass die nicht von Anfang an immer schon irgendwelche Identifier
rausgeschmissen haben. Doch, Markus, aber für jeden ist alles irgendwann neu.
Ja, okay, das könnte auch eine Erklärung sein.
Weil nämlich der Thomas Czernik hat drunter geschrieben, hat sich irgendwas geändert. Hm. Sie haben das doch vor 2 Jahren hinzugefügt.
Ja, okay. Also
was ist, vielleicht so wie das Collapse, BigQuery Collapse, diese Dinger, vielleicht ähnlich.
Genau, ja.
Aber mag für sein. Jeden ist immer irgendwas neu.
Okay, aber da wo sie überleben, wenn man damit arbeiten will, selber arbeiten will oder sagt, ich brauche die eigentlich nur, weil ich die Referenz nachher serverseitig irgendwo hinsenden will oder so. Wobei, wenn du serverseitig irgendwo hinsenden willst, ist vielleicht Local Storage nicht der beste Platz, um es abzulegen. Aber muss es dir halt wieder senden. Ja, ja bestimmt hilfreich.
Per Brief und Antwortkarte.
Ja.
Nee, aber ich, also ich habe bestimmt schon mehrfach gesagt, ich verstehe sowieso diese Click-IDs ja sowieso nicht, diesen Sinn davon. Weil ja Facebook weiß doch, zu welcher Uhrzeit ich geklickt habe, wenn ich auf der Zielseite irgendwo lande. Die auch noch in dem Link, in dem geklickten Link drin ist, da brauche ich doch keine Click-ID, da brauche ich doch gar nichts, da weiß ich auch, dass er da ist.
Facebook sind wahrscheinlich die am besten noch ohne leben können.
Oder Google
weil
Ads.
Ich da nicht klicken kann, weil ich nicht eingeloggt bin. Größtenteils. Wahrscheinlich jedenfalls.
Ja, aber auch da, selbst wenn du sozusagen nur die ID übergeben willst, dann hast du schon automatisch, wenn jemand da durchklickt, kannst du auch ohne Click-ID die Click-ID hinschreiben, weil du ja den Timestamp hast, wann der gerade rüber wechselt. Also, wenn ich jetzt klicke auf atomkraftwerke24.de mit Google Ads und in einer Sekunde kommt dann ein Aufruf, der sogar von der gleichen IP-Adresse kommt, dann weiß doch Google Ads, dass ich das geklickt habe, werden sonst. Also, wenn das, weißt du, was ich meine?
Ich weiß schon, was du meinst, ja, ja.
Darum, wofür diese verdammten Click-IDs und wofür Third-Party-Cookies? Wenn ich beide Seiten habe, dann kann ich das auch zuordnen. Verdammt nochmal. Naja, egal. Werde ich noch öfter erwähnen, vielleicht ist auch eine Augenwischerei. Vielleicht machen das alle auch schon so, weil Facebook erfindet ja sowieso zwischendurch auch Conversions, habe ich inzwischen gehört. Dann machen wir einfach alles ohne Click-IDs. Und das ist einfach nur, um uns zu bespaßen und uns solche Templates zu bauen. Aber hast du ein Best-Template davon, wie es sowas macht oder so?
Nö, wahrscheinlich nicht, nein.
Wobei ich das sowieso, das Einzige, was ich sagen würde, wäre, ich würde es ja serverseitig setzen, das Template. Ich da kann ja nicht doch viel besser die Cookies schreiben. Oder? Habe ich da was nicht bedacht, Markus?
Nee, das ist ja das, was die meisten serverseitigen Lösungen machen. Die meisten serverseitigen Lösungen bestehen aus einem Page-View-Tag, was einfach immer gefeuert werden soll. Und was nichts anderes braucht, als habe ich hier eine URL, wo einer meiner Identifier dabei ist. Und wenn ja, dann setze ich halt hier einen HTTP-Cookie, vielleicht sogar einen HTTP-Only-Cookie mit der ID. Und das zweite Ding, was ich habe, ist, wenn eine Conversion ausgelöst wird, dann soll eine Conversion gesendet werden. Und die guckt dann einfach vorher, ob es eine Referenz in einem Cookie gibt. Und wenn ja, wird die mitgesendet. Das ist ja das, was die meisten Netzwerke brauchen.
Deswegen, ja, aber hast du jetzt so ein Template schon gemacht für serverseitig, dass einfach alle IDs wegspeichert?
Nee.
In irgendwelche Cookies?
Nein.
Okay, dachte ich, ich hätte jetzt den letzten Tipp für mich, dass ich dann nicht selber schreiben muss.
Nein, also wenn ich einen Cookie schreiben will, dann nehme ich, weiß ich nicht, das Cookie-Monster vom Simo oder sonst was. Oder wie gesagt, die meisten Dinge haben ja dann schon auch so ein serverseitiges Page-View-Tag, was sich genau um diese Geschichte kümmert.
Und ja, genau, das will ich ja nicht. Ich will doch zum Beispiel aktuell.
Will ich genau das machen, weil wenn die irgendwie was ändern, dann gibt es ein Update davon, dann wird das Update eingespielt und fertig ist die Laube.
Da glaube ich nicht dran.
Manchmal musst du ja auch mehr als nur das, also wenn du auch Kompatibilität zum Beispiel zum Browser brauchst, wenn du irgendwas mit Hybridbetrieb hast, dann steht ja selten nur die ID in dem Cookie, dann steht das noch in einem bestimmten Format oder da stehen noch irgendwelche anderen Sachen davor oder dahinter oder es ist irgendwo in JSON in irgendeinem Schnickschnack da drin und da will ich mich eigentlich überhaupt nicht drum kümmern. Wenn ein Vendor sagt, ich brauche einen Cookie, wo eine ID drin steht und das soll so und so aussehen, dann bin ich froh, wenn der Vendor mir auch ein Template gibt, mit dem das Ding dann geschrieben wird und ich mich nicht selber drum kümmern muss. Vielleicht ticken wir da beide sehr unterschiedlich, aber ich finde meinen Weg ja, nicht nur einfacher, genau sondern auch so ein bisschen update-sicherer.
Ja, aber ich habe das gehabt, wo tatsächlich der Vendor gesagt hat, guck mal hier schreibst du mit in Local Storage, clientseitig, und hier ist unser serverseitiges Tag, dass das dann wieder ausliest. Kam halt nie an, komisch.
Nee, ja, klar. Also,
aber das hat halt der Vendor so geschickt. Ja, aber geht ja nicht.
Ja.
Ich kann ja nicht drauf.
Die haben bei Elvin einfach keinen Plan, das ist... Oh, Entschuldigung.
Wann nicht die, aber...
Wie auch immer es war.
Ja. Ja, okay, so, aber... Guck mal, du meinst die Zeit, die wir schon verbracht haben.
Ich habe auf die Uhr geguckt. Ja, wunderbar.
Ja, aber, so. Ich finde es natürlich schön für einige Sachen, die halt nur so... Ich habe letztens gehabt, die wirklich nur nur Cookie-Schreiben dann geschickt haben. Hier, guck mal, hier ist ein Code, da kannst du ein Cookie mitschreiben im Tech-Manager und dann nimmst du aus der URL raus mit einer JavaScript-Funktion. Sag ich, nee, da habe ich doch schon URL-Parameter, schon einen eigenen Tech-Manager, drum halt doch nicht. Was macht ihr da? Und dann hätte ich lieber gerne so ein fertiges Skript, was mir die so einfach zack, zock, weg damit. Zack, ist das so Windows-Ding, Cookie drin, fertig.
Ja.
Oh, Namen gedroppt. So, okay. Also gibt's nichts, selber machen. Immer das fertige nehmen vom Anbieter.
Wenn's funktioniert.
Wenn's funktioniert. So, okay. Haben wir noch was?
Ja, doch, den letzten Punkt. Da hast du uns ja was mit Custom Reports,
ja,
Export von GA nach BigQuery.
Ja, Hammerfunktion. Ja, eine Hammerfunktion.
Also die Datenübertragungen aus der Cloud sind das, richtig? Diese
Datenübertragungen? Nee, in die Cloud. So, in die Cloud.
Ja, aber das wird doch in der Cloud konfiguriert, der Kram, oder?
Ja, du kannst jetzt GA4 über die API ansprechen sozusagen.
Hm?
und regelmäßig in dein Bequemi reinschreiben.
Genau. Also meine aggregierten Daten muss ich mir dann nicht mehr aus der BigQuery-Tabelle zusammen aggregieren, sondern holst du mir über die API.
Ja, du hast halt die echten Channel-Groupings und die echten modellierten Conversions. Hast du das alles? Und ich habe dann über die Einsatzzwecke nachgedacht.
Ja, und als erstes ist dir eingefallen?
Nichts. Ich weiß nicht, wofür man das nutzen sollte. Also ich finde die Funktion, technisch voll gut. Aber ich weiß nicht, wofür, Markus. Und da vielleicht hast du mal eine Idee, wofür man das nutzen kann, dass man diese Google Analytics Daten, also die heißt noch Google Analytics 4 Transfer, 4 sagen wir aber nicht mehr, wofür man das regelmäßig exportieren sollte.
Ja, du, kann ich dir jetzt gerade so auch nicht sagen. Also das Einzige, was mir jetzt so einfällt, ist, dass ich ja, wenn ich Explorations nutzen will, auf 14 Monate beschränkt bin. Wenn ich mir jetzt einen klugen Satz an aggregierten Daten in BigQuery zurechtlege, kann ich einfach vielleicht dieses Fenster vergrößern für mich.
Wenn du kannst Berechnung damit durchführen, wenn du welche machen möchtest.
Genau.
Mir sind aber keine eingefallen.
Ne? Wenn man das Einzige, was mir jetzt einfällt, wenn auf der anderen Seite aber dadurch auch nicht viel mehr Daten zu retten sind, als die mir jenseits der Explorations im Bereich der Standardberichte ja auch noch über einen längeren Zeitraum als 14 Monate hinaus zur Verfügung stehen. Ich kann ja auch jetzt noch hingehen in mein Analytics und kann mir irgendwelche Traffic-Statistiken von vor 3 Jahren angucken, wenn ich möchte. Ja. Das sind ja die aggregierten Daten, die sind ja nach wie vor noch da. So, das heißt, wenn ich nur das, was ich eh in Analytics habe, damit auch retten kann, dann ist nicht viel damit gewonnen. Auf der anderen Seite habe ich es halt an einer anderen Stelle. Es hängt nicht mehr an der Property und vielleicht kann ich mir über die API ja auch wahrscheinlich, denke ich mir, meine
Sachen zusammenmischen, die nicht zusammengehören. Das
genau.
Geht,
ja, Scopes kaputt machen, vermischen und ganz falsche Zahlen erzeugen. Nein, ich wollte eigentlich sagen, dass ich mir damit mit Sicherheit auch Reports bauen kann, wo ich jetzt mal 4 Dimensionen und 8 Messwerte habe und so weiter. Sowas kann ich mir nachher nicht mehr herstellen nach 14 Monaten. Wenn ich aus irgendeine Tabelle brauche, wo 4 Dimensionen mit 8 Messwerten kombiniert sind, dann kann ich das in Standardberichten nicht machen und in Explorations könnte ich zwar mehr als 2 Dimensionen nehmen, also primär und sekundär, aber da gehen eben wieder nicht mehr als 14 Monate. Das heißt, wenn ich irgendetwas brauche, mir fällt jetzt gerade nichts ein, wo ich 3 Dimensionen brauche statt nur 2 Dimensionen und das hole ich mir jetzt irgendwie regelmäßig ab, dann.
Ja, aber mir geht es nicht um Hirngespinst, sondern um Nutzen. Wofür nutzen wir das denn jetzt?
Ja, ich wollte doch nur was konstruieren, Entschuldigung. Also es nutzt keiner. Wofür nutzt ihr das denn? Nutzt ihr das denn schon?
Genau, schreibt das mal in die Kommentare rein.
Genau.
Weil ich habe wirklich, wofür kann man das? Ja. Man kann natürlich zu das dann exportieren in. Zum Beispiel könnte man den Spam rausfiltern, damit man das dann in Lukas oder sauber anzeigen kann.
Wie auch immer, weiß ich nicht. Also wie gesagt,
ich sag jetzt mal,
der Erste, der dazu wirklich einen vernünftigen Kommentar schreibt, dem schicke ich auch ein Buch.
Ein Buch?
Meiner Wahl.
Hast du welche im Schrank stehen?
Ich habe hier noch Bücher, ja.
Ja.
Also sinnvolle.
Aber vielleicht habt ihr die Idee von diesem Transfer finde ich super, gerade weil ja dieses Transferding sowieso in BigQuery drin ist. Hm. Aber ich wusste jetzt für Google Analytics keinen echten Einsatzzweck, der richtig gut Sinn macht oder sinnstiftend ist. Habe ich da nichts gefunden.
Nee, haben wir alle nicht. Gut. Dann waren das unsere Fundstücke.
Ja.
Tipp des Monats. Fragt eure Tochter, was mit dem Stadtbild gemeint ist, sonst habe ich keinen Tipp.
Hast du auch gemacht?
Ja, habe ich auch gemacht. Okay. Die Antwort wird.
Aber wir wollen uns nicht
politisch betätigen, auch wenn es langsam
notwendig wird, eventuell. Da wollen wir nicht auch noch in diese Kerbe reinhauen. Nee,
machen wir nicht. Ding des Monats.
Genau, Tipp des Monats ist, es ist wichtig, am richtigen Tag die Zeit umzustellen.
Ja.
Ja, Punkt.
Ja.
Wäre gut gewesen.
Das war es aber schon. Ein bisschen später Tipp. Termin haben wir noch. Mischa Camp Brüssel steht bei mir noch an im November. Irgendwie weiß ich nicht, um den 15. rum, keine Ahnung genau. Vorher ist auf jeden Fall mal am 6. der SEO Day. Ich freue mich auf deinen Vortrag, wo ich dann mitfiebern kann.
Ja, du bist dann mein Klackhörer, bitte. Einfach schön klatschen. In Raum 2 bin ich morgens früh wieder. Als Zweiter.
Wenn ihr in Raum 2 klatschen hört, dann war ich das. Ja. Oder vielleicht auch noch andere. So, und dann haben wir am 26.11. das Matomo Camp. Ich habe jetzt nicht mehr den Link reingepackt zu Call for Speaker, sondern Timetable ist jetzt schon relativ gefüllt. Könnt ihr euch überlegen, ob das was für euch ist.
Ja, aber
der Preis ist
unschlagbar. Tickets übrigens. Es gibt noch Tickets für den SEO Day, wer noch einen kommen möchte. Markus hat seinen Zeug gekauft, der war nicht ganz so schnell.
Nein, genau.
Late Bird.
Aber Late Bird zum Schlag.
Ja.
So, und das war's. Dann bring uns raus, Michael.
Ja, gerne. Wenn ihr irgendwelches Feedback habt, gerne auf dem SEO Day, da sind wir beide anwesend. Wir sind selten irgendwo gleichzeitig. Uns nämlich beide gibt es uns nämlich. Auf dem SEO Day gerne Bescheid sagen, Hallo sagen, gerne anticken. Klatschen beim Vortrag gerne. Und ansonsten anderes Feedback gerne über LinkedIn. Ihr wisst, wo ihr uns da findet. Und auf iTunes mal wieder eine Review machen, einen Kommentar gerne auch mal wieder. Das war's, glaube ich. Ansonsten an podcast@analytrix.de und Kommentare immer wieder gerne auf termfrequenz.de in unserem Bereich, dem zur passenden Folge, zur Folge 151, die wir heute hatten. Und wann machen wir eigentlich, und bevor wir jetzt rausgehen, wann machen wir eigentlich unsere Predictions-Folge fürs nächste Jahr? Wir machen noch nie eine Predictions-Folge, dieses Jahr auch nicht, oder?
Nee, nein, machen wir dann im März rückwirkend für 20.
Oder wir machen im nächsten Jahr Dezember 25. eine Predictions und behaupten, wir hätten sie im letzten Jahr veröffentlicht.
Nein, ich hätte gedacht, wir machen Anfang nächsten Jahres, erzählen wir, was wir für dieses Jahr vielleicht für Vorhersagen gehabt hätten.
Gemacht hätten.
Ja. Ja. Da kann man sich nicht, blamiert man sich nicht ganz so.
Blamieren geht sowieso nicht. So. Okay, also das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.